Es ist wohl die allererste Episode des Aus dem FF Podcasts, die als Podcast-Folge in zwei Teilen veröffentlicht wird. Insgesamt 90 Minuten voller richtig spannender Gründerinnengeschichte und ich habe Diana zu Gast im Podcast und in den kommenden zwei Episoden, also in dieser Episode und in der nächsten Episode, sprechen wir über Janas Ausbildung, über Janas sportlichen Weg, über Janas Gründerinnenreise, wie sie zu den Themen A2-Protein und funktionelle Pilze kam und wie sich ihr Startup Lykaia Foods seitdem entwickelt und wo die Reise mit der Firma auch noch hingehen wird. Jetzt geht's los mit der ersten Teilfolge dieses Duets aus zwei richtig guten und 45-minütigen Podcast-Episoden. Ich wünsche dir viel Spaß und wenn du den zweiten Teil natürlich nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast direkt, damit du immer informiert bleibst, wenn neue Episoden online gehen. Nächste Woche dann der zweite Teil mit Jana. Viel Spaß, wir gehen rein ins Gespräch. Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food-Startup-Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit- und Fröhlich-Küche und unserer Welt. Der Welt der Food-Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Eine neue Woche mit dem Aus dem FF Podcast und man könnte jetzt sagen, ich bin für diese Aus dem FF-Podcast-Folge extra nach Mallorca geflogen. Das wäre aber gelogen, denn ich bin sowieso da. Aber ich treffe den heutigen Gast in dieser Folge tatsächlich in Palma de Mallorca oder auf Mallorca in der Hauptstadt Palma und darf ganz echt herzlich in dieser Folge begrüßen Diana Baltscheid. Hey!
Hi Tim, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du da bist. Zunächst mal und mich hier auf deiner wunderschönen Dachterrasse empfängst, bei bestem strahlenden blauen Himmel und sehr intensiver Sonne mittlerweile jetzt im April. Der mallorquinische Frühling. Du bist ja jetzt schon ein paar Tage Mallorquinerin, schon dran gewöhnt an den Frühling der spanischen Art?
Ja, doch. Ich muss aber sagen, die letzten Tage war es auf jeden Fall viel schlechter vom Wetter. Also du hast es, glaube ich, ganz gut getimt. Du bist ja erst vor ein paar Tagen hergekommen. Und jetzt ist erst so richtig das Frühlingsgefühl reingekommen.
Ja, man sagt, vielleicht habe ich sie auch mitgebracht, die Sonne.
Ja, vielleicht.
Also ich fahre ungern Fahrrad im Regen und bei Wind und daher schaue ich meistens, dass ich das mitbringe, die Sonne und das gute Wetter. Jetzt aber, Jana, zu unserer immer gleichlautenden Einleitung der Gastfolgen aus dem FF-Podcast, nämlich der Frage, Jana, was konntest du in der vergangenen Woche aus dem FF?
Was konnte ich in der vergangenen Woche aus dem FF? Also was ist mir leicht gefallen oder war im Flow? Ich muss sagen, Sport auf jeden Fall. Dadurch, dass eben das Wetter besser geworden ist, hatte ich total Lust, laufen zu gehen, draußen Sport zu machen. Bin wieder Radfahren gewesen auch und hoffe jetzt, dass es so bleibt, dass es noch ein bisschen wärmer wird, weil dann gehe ich auch wieder surfen.
Das klingt doch nach einem Plan. Im Mittelmeer ist aktuell noch ziemlich kalt, ne?
Mhm, ja,
so genau. 15, 16 Grad?
Ich weiß es gar nicht genau, aber was mir immer relativ schnell kalt wird, ist so um den Kopf herum und an den Ohren, wenn es da noch windig ist, dann muss es für mich persönlich schon so 20 Grad haben, ja, damit ich das auch genießen kann.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht so eine Wasserratte, gerade wenn es kalt ist, ist nicht unbedingt mein Fall und dann, ja, schwierig, schwierig. Jana, immer wenn ich Gäste habe, dann will ich erstmal was über den Menschen und dann über die Marke oder das Produkt erfahren, deshalb steigen wir mal ganz vorne ein und ich würde dich einfach mal bitten, zu erzählen, wer du so bist, wo du herkommst, wie du deine Jugend und Kindheit verbracht hast, was hast du gelernt oder studiert und wie kommen wir dann am Ende des Tages zu deiner Marke Lykaia und ja, was hat das alles damit auf sich? Ich finde, das hängt immer mit dem Mensch zusammen, daher versuche ich immer den Mensch zu verstehen. Und leg doch einfach mal los, erzähl mal ein bisschen was von dir.
Ja, gerne. Wo fangen wir da am besten an? Also erstmal, ja, ich bin Jana Baltscheid. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und ich lebe zeitweise auf Mallorca und zeitweise in Deutschland. Das habe ich mir auch ganz bewusst so aufgebaut, aber das wusste ich noch nicht, als ich Kind war. Da habe ich gedacht, mein Leben gestaltet sich ganz anders. Ich bin geboren in der Nähe von Düsseldorf, in Hahn, ein ganz kleiner Ort. Und hatte eine relativ normale Schulzeit. Bin dann aufs Gymnasium gegangen, muss aber auch sagen, ich habe mich in der Schule nie so richtig wohl gefühlt. Also ich war keine Musterschülerin, ich war so eine Durchschnittsschülerin, die immer eher still dabei war, mündlich sehr schlecht, schriftlich dann besser, weil ich mich einfach gar nicht gerne beteiligt habe, sehr schüchtern war auch und mit dem ganzen Schulsystem auch nicht so gut klargekommen bin. Und das wurde dann auch erst besser im Studium, wo ich dann auch so ein bisschen mehr die Freiheit hatte, die Gestaltungsfreiheit auch wirklich zu entscheiden, was möchte ich für Kurse machen, möchte ich da hingehen oder nicht. Da muss ich sagen, habe ich auch ganz viel in Eigenarbeit dann gelernt und mir erarbeitet.
Was hast du studiert?
Zu dem Zeitpunkt dachte ich immer noch, ich werde Wissenschaftlerin oder gehe in die Forschung und habe dann Bionik studiert, Biologie und Technik, Materialwissenschaften im Schwerpunkt. Und dann habe ich meine Bachelorarbeit und Praktikum am Fraunhofer-Institut gemacht in Oberhausen. Und das war auch ganz spannend, aber irgendwie dachte ich mir dann, während ich dort war, das ist nicht meine Zukunft, das ist nicht das, was ich dauerhaft machen möchte.
Also viel Zeit im Labor auch?
Ich muss sagen, ich hatte auch dort schon echt coole Projekte, wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue. Ich hatte zum Beispiel ein Aquaponik-System, was ich gebaut habe. Das ist ein System, das besteht aus Fischen und Pflanzen. Und das funktioniert quasi im Kreislauf. Also die Fische geben ja Nitrate ins Wasser ab und diese Nitrate sollen dann quasi wieder den Pflanzen als Dünger dienen. Sowas haben wir dort gebaut und generell war ich auch eher so in der systemischen Produktentwicklung. Also war schon spannend, aber trotzdem habe ich mich da nicht gesehen, weil es waren eben fixe Arbeitszeiten, es war projektgebunden, es war einfach so eine fixe Struktur und das hat mir persönlich zu wenig Gestaltungsfreiheit gelassen. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Ich hatte da gerade den Bachelor dann fertig. Und dann gab es einen Studiengang, der hieß Technisches Unternehmertum. Und da hat mein Vater mich auch damit so ein bisschen angeregt, hat gesagt, hey, wäre das nichts für dich? Das geht eher so ein bisschen in die Richtung Selbstständigkeit oder vielleicht auch einfach sich in Startups zu beteiligen, in Startups reinzugehen und innovative Märkte zu erschaffen oder daran beteiligt zu sein. Und dann habe ich diesen Master studiert in Lippstadt damals bei Paderborn. Und in dem Master hatten wir dann verschiedene Module, wie zum Beispiel auch Marketing. Und das mussten wir anhand von Lösungen, von Produktbeispielen durchspielen. Und ich habe zu der Zeit Fitness-Wettkämpfe gemacht, Bodybuilding-Wettkämpfe. Das heißt also wirklich so Krafttraining regelmäßig mit Vorbereitung auf die Bühne auch. Hat man vielleicht schon mal gesehen, diese Frauen, die dann in so Glitzer-Bikinis auf der Bühne stehen. Bei mir ging es jetzt aber nicht um extrem viel Muskelmasse, sondern eher so um Gesamtästhetik. Aber auf jeden Fall hatte ich sehr strikte Ernährungspläne oder war sehr strikt mit meiner Ernährung und auch meinem Training und hatte gleichzeitig auch zu dem Zeitpunkt Unverträglichkeiten und Autoimmunerkrankungen, was es für mich natürlich nochmal viel, viel schwieriger gemacht hat, auf meinen Proteinbedarf zu kommen und überhaupt genügend Dinge zu finden, die ich essen kann. Ja, das war alles so zeitgleich und dann hatte ich auch gleichzeitig noch mit Instagram angefangen und habe mir immer ein Frühstück zusammen gemixt aus Haferflocken und Proteinpulver. Das war wie so ein Schokoporridge. Und das Besondere an dem Proteinpulver war, dass es ein Ziegenprotein war, weil ich nämlich unter anderem auch damals keine Kuhmilchprodukte tolerieren konnte. Dieses Frühstück habe ich dann penetrant auf Instagram geteilt, irgendwie jeden Morgen in meiner Story. Und das sah wirklich immer auch sehr ansprechend aus, wie so ein Schokobrownie, so ein fluffiges. Und die Leute haben dann darauf reagiert und dann fing ich an, dieses Schokoporridge im Fitnessstudio auch zu verteilen, so als Instant-Fertigmix. Und dann wurde im Studium eben gefordert, hey, sucht euch doch mal ein Produktbeispiel aus, an dem ihr diese ganzen Marketingmethoden anwendet. Und dann hatte ich ganz lange keine Idee und habe wirklich von veganer Fastfood-Kette über Pilzkakao auch damals schon die Idee gehabt, irgendwas zu machen. Und dann sagte eine Freundin zu mir, wieso machst du nicht dann Porridge? Das ist doch jeden Tag in einer Story. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, warum nicht? Dann mache ich jetzt diese ganzen Marketingmethoden anhand dieses Porridges. Und so fing das dann im Prinzip an. Dann hatte ich ja quasi schon den Proof of Concept, dass das ein Produkt ist, was gefragt ist am Markt, was funktioniert. Ich konnte durch das Studium so ein paar Methoden und Werkzeuge noch lernen und dann ging das relativ schnell nach vorne. Und dann habe ich mit diesem Produkt wirklich angefangen, dann 2020 mein Startup zu gründen und das wirklich als Produkt zu verkaufen. Heißt, eine Verpackung zu machen, Design zu machen, die Rezeptur abmischen zu lassen. Und ja, so fing das im Prinzip an. Das war so die Geburtsstunde auch von Lykaia, meiner heutigen Firma.
Extrem spannend. Und im Verlauf, wie du so erzählt hast, ich habe versucht, mir zwei Fragen schon mal im Hinterkopf zu merken. Die erste Frage, ich habe rausgehört, du bist ein sehr freiheitsliebender Mensch. Das spiegelt sich in deinem Wohnort wieder, in der Art und Weise, wie du arbeitest, aber damals auch schon in der Schule bzw. dann in deiner Bachelorarbeit. Hast du da eine Erklärung für? Wie kommt das?
Ja, das ist absolut richtig. Und ich weiß es nicht, aber meine Vermutung ist, dass das durch die Erziehung meiner Eltern kommt. Ich bin Einzelkind. Es gab von allem immer genug. Ich war wohl behütet und vielleicht auch ein bisschen überbehütet. Mhm. Also ich würde eher sagen, Tendenz zu Helikoptereltern, die es aber wirklich immer sehr gut mit mir gemeint haben, wodurch ich halt diesen Drang zu Gestaltung und Freiheit irgendwo auch entwickelt habe. Mhm. Aber vielleicht auch irgendwie ein Grundcharakter. Das zieht sich auf jeden Fall in meinem ganzen Leben irgendwie durch.
Ja. Mhm. Und ich fand es sehr spannend, also ich komme auch aus einer Familie, wo mein Vater selbstständig ist und Unternehmer ist. Und dennoch hatte ich, bis ich es irgendwie selber angegangen bin, nie die Vorstellung von mir selber zu gründen und mich selbstständig zu machen. Jetzt hat dich dein Vater selber darauf gebracht, Unternehmertum zu studieren. Ist er selber Unternehmer oder kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder wie kommt es?
Nee, ich glaube auch damals, er war da gar nicht so begeistert von, dass ich dann ein eigenes Startup gemacht habe, sondern ich glaube, seine Ursprungsidee war, okay, ich sehe meine Tochter, die ist irgendwie, mag das nicht mit diesen Strukturen, ist freiheitsliebend. Dann, was kommt da am nächsten dran? Okay, dann dieser Studiengang, der ihr vielleicht ermöglicht, da in so ein Startup reinzugehen. Also seine Idee war, glaube ich, immer, ich gehe in junge Unternehmen rein und habe dadurch, dass diese Unternehmen noch klein und jung sind, vielleicht dann eben diese Gestaltungsfreiheit oder auch nicht so fixe Strukturen. Denn er selber kommt aus einer sehr fixen Struktur. Er macht das Elektromanagement bei Siemens und ich glaube, konservativer geht es kaum. Und das war für mich einfach nie eine passende Vorstellung. Ich glaube, das war seine Ursprungsidee dahinter.
Und dass es dann so eskaliert, hat er nicht antizipiert.
Hat er nicht antizipiert, aber ich muss sagen, ich bin meinem Papa immer noch von Herzen bis heute dankbar. Er hat mich bei allem unterstützt, auch wenn das vielleicht so ein bisschen gegen seine Erwartung ging. Also meine beiden Eltern haben mich echt immer bei allem unterstützt.
Ja, kann ich von meinen auch behaupten. Also da sind die Augen natürlich erstmal groß, so, oh, das eigene Kind gründet ein Unternehmen. Und sie wissen vielleicht auch noch nicht so richtig, was damit anzufangen. So war es zumindest bei meinen Eltern. Da war erstmal der Respekt, glaube ich, ein ganz großer. Und dann haben sie irgendwie erkannt, ja, okay, das funktioniert doch irgendwie. Und der Junge oder das Mädchen in deinem Fall, die geht ihren Weg. Und dann fängt es an, so diese Bewunderung dafür auszulösen. Und irgendwo auch, ja, wie du schon sagtest, der Support dann irgendwie einzusetzen und sagen, hey, was brauchst du? Wie können wir supporten und wie können wir unterstützen?
Ja. Ich glaube, das ist ja am Anfang auch das Wichtigste oder generell für Eltern das Wichtigste zu sehen, dass es den Kindern halt einfach gut geht, dass es der richtige Weg ist. Und das sieht natürlich am Anfang so einer Gründung meist nicht so aus. Ja. Man hat kein Geld, man hat keine Ahnung, man macht einfach mal und hofft, dass es irgendwie gut geht in den meisten Fällen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es super spannend, denn ich hatte vor ein paar Wochen die Monique von Erfrischerling bei mir im Podcast und auch sie hat im Master, in ihrem zweiten Master, Unternehmertum und Startup studiert. Monique, verzeih es mir, wenn das jetzt nicht genau richtig, aber auf jeden Fall in die Richtung. Und mir hat sich damals, also für mich gab es diese Option damals nicht, weil ich über die Angebote nicht Bescheid wusste. Wie siehst du das? Also gibt es da schon ausreichend Angebote und man informiert sich nur nicht richtig oder sind da nach wie vor viel zu wenig Angebote und die müsste man ausbauen, weil offensichtlich funktioniert es ja, den jungen Menschen das Know-how an die Hand zu geben, selbstständig bzw. Unternehmerin zu werden.
Ja, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht da viel zu sagen, ob es da genügend Angebote gibt, weil ich habe ja damals gar nicht gezielt danach gesucht. Sondern bin eher so durch Zufall auf diesen Master gekommen, der auch bei der Hochschule war, bei dem ich auch den Bachelor gemacht habe, bei der Hochschule Hamm-Lippstadt. Und das hörte sich für mich dann eben einfach gut an. Aber so richtig was drunter vorstellen konnte ich mir nicht. Das ist ja häufig so, du fängst ein Studium an und hast so eine Grundvorstellung, dann ist das Studium aber vielleicht ganz anders. Und so war es in dem Fall auch. Aber was ich auf jeden Fall definitiv sehr hilfreich fand, war diese ganzen Marketinggedanken und dieses, okay, dein Produkt oder deine Idee ist erstmal eigentlich nichts wert, wenn du nicht sagen kannst, da gibt es einen Markt für oder da gibt es einen Kunden für. Ja. Und das habe ich da von Grund auf gelernt, dieses Marketingdenken. Ich war eben vorher, wie gesagt, in der Forschung, da lief das ja komplett anders. Du hattest irgendeinen externen Projektbeauftragten, der hat dafür gezahlt und dann wurde da ein bisschen geforscht. Wenn du kein Ergebnis hattest, war auch gut, war halt dann kein Ergebnis, war das Ergebnis. Aber so ist es im Markt halt nicht, wenn du ein Produkt verkaufst. Und das habe ich unheimlich gut gelernt in dem Studium. Also da muss ich auch sagen, hat die Hochschule mich da gut gemacht. Und das weiß ich nicht, ob es das an anderen Hochschulen auch in der Form gibt. Das finde ich auf jeden Fall das Wichtigste, wenn man überlegt, sich selbstständig zu machen. Erstmal überhaupt aus dieser Perspektive daran zu gehen.
Ja, also ich kann das bei mir sagen. Ich bin dann vielleicht eher den schmerzhafteren Weg gegangen und bin halt ins kalte Wasser gesprungen. Das war arg kalt. Ich meine, du hattest vielleicht mit einem Produkt in Zeiten von Corona noch die bessere Idee als ich, weil ich habe ja quasi Veranstaltungen verkauft, für die damals gar nicht existent waren. Ja. Also habe da 2-3 Jahre echt ein bisschen kämpfen müssen, aber am Ende des Tages hat es auch irgendwie funktioniert. Ich will nochmal auf deinen, bevor wir dann wirklich ins Produkt und in deine Marke einsteigen, zurück zu einem persönlichen Teil von dir. Du hast schon angeschnitten, du warst im Kraftsport sehr aktiv. Und ich komme ja auch, und ich würde behaupten, das war bei dir dann schon sehr ambitioniert, hin zu Leistungssport, das kannst du sagen, also schüttelst mit dem Kopf, also ja, hast da sehr viel Zeit investiert und vielleicht kannst du mir mal und unseren Zuhörerinnen erzählen, wie kam es? Also es ist ja, und das ist nicht negativ gemeint, aber sehr ungewöhnlich, wahrscheinlich wird der Anteil der Frauen prozentual, die Kraftsport betreiben, kleiner sein als Männer, die Kraftsport betreiben. Wie bist du da in diese Szene reingeraten? Wie kam das, dass du dann gesagt hast, okay, ich will auch Wettkämpfe machen und mich für die Bühne vorbereiten? Und wie hat dich das dann auch für dein weiteres Leben und dein Leben als Unternehmerin geprägt?
Also mich hat, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, es waren so verschiedene Faktoren, die zusammengetroffen sind. Mich hat auf jeden Fall Instagram daran begeistert, diesen Kraftsport zu machen. Dann war ich auf der FIBO, auf der Fitnessmesse in Köln. Das war ja auch, wenn man jetzt mal, wann habe ich das gemacht? 2017, 18 müsste das gewesen sein, also 2016 FIBO rum, fast 10 Jahre her, war das natürlich auch noch ganz anders als heute. Da war das auch eher was Besonderes, was Neues. Und habe dann dort die Mädels gesehen, die das gemacht haben. Das hat mich total inspiriert und ich dachte immer, wie cool, wie gut muss man sich fühlen, wenn man so seinen Körper auf dieses Level gebracht hat. Mhm. Und das war für mich einfach so ein Anreiz, dieses Gefühl einmal zu haben, mich dahin zu bringen, diese Disziplin zu haben und auch natürlich so auszusehen und das irgendwie auch präsentieren zu können. Ich war in der Schule, war ich nie so gut in Sport. Ich war jetzt auch nicht super schlecht, auch da war ich so eine Mittelmaßschülerin, würde ich sagen. Aber das war für mich dann wirklich so etwas, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, das will ich machen mit meinem Körper. Und da deswegen halt auch der Ehrgeiz. Und ehrgeizig war ich eigentlich immer schon, wenn ich ein Ziel hatte, was ich verfolgt habe, dass ich dann auch wirklich diszipliniert darauf hingearbeitet habe. Und das war für mich dann zu der Zeit im Studium der Kraftsport und das Bodybuilding. Und dann gab es damals auch Sophia Thiel, auch ganz bekannte Fitnesssportlerin, Bodybuilderin, Ex-Bodybuilderin. Und
ich habe die, sorry, wenn ich da einsteige, letzte Woche war die, glaube ich, im Fernsehen, Kölner Treff oder sowas. Die hat ja auch eine sehr bewegte Reise hinter sich und mittlerweile würde ich sagen, würde man nicht vermuten, dass sie früher mal tatsächlich auf der Bühne stand. Also ich bin total einverstanden damit, wenn sie sagt, hey, ich fühle mich so glücklich und ich bin so happy damit, aber ich glaube, das ist vielleicht auch ihr aktuelles Erscheinungsbild ist vielleicht auch Ergebnis dessen, dass sie das eine Zeit lang nicht aus vollster Überzeugung gemacht hat und vielleicht auch da, hat sie ja offen auch zugegeben, mentale Probleme entwickelt hat, weil sie offensichtlich mit dem, in das sie da reingeraten ist, und es wurde ja dann richtig, richtig groß auch, nicht mehr glücklich war.
Ja, absolut. Das ist natürlich auch ein Druck, der sich dann aufbaut. Ne? Ich meine, wir wissen jetzt alle nicht, wie Sophia sich wirklich dann fühlt. Man kann das nur von außen beurteilen. Ich habe sie tatsächlich auch 1-2 Mal persönlich getroffen dann in München im Studio. Ich hatte nämlich den gleichen Trainer wie sie, den Ercan. Zu dem bin ich dann gegangen und von ihm habe ich ganz klassisches Bodybuilding dann auch gelernt am Anfang. Aber das ist natürlich ein riesiger Druck, der sich aufbaut. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es bei ihr das noch andere Ursachen hat, wie vielleicht eine Stoffwechselerkrankung, Insulinresistenz oder was auch immer dahinter steht, warum sie letztendlich dann eben so aussieht, wie sie heute aussieht. Ne? Ja.
Wie ging das dann bei dir weiter?
Wie ging das dann? Wo haben wir denn gerade aufgehört?
Wir haben aufgehört. Du bist dann eingestiegen ins Krafttraining, weil du halt gesehen hast auf Instagram, so was kann man machen. Dann hattest du Sophia Thiel als Vorbild genannt.
Genau. Dann hatte ich damals auch einen Freund, der war auch schon aktiv im Kraftsport. Das heißt, es bot es sich dann sowieso an, zusammen ins Fitnessstudio zu fahren und zu trainieren. Das haben wir regelmäßig gemacht. Und dann hatte ich dabei, habe ich glaube ich noch meinen Bachelor studiert zu dem Zeitpunkt. Und da hatte ich dann sowieso mehr als genügend Zeit, um mich noch auf andere Ziele zu fokussieren. Und das war dann eben Fitnesssport. Dann habe ich auch noch eine Freundin, die noch bis heute wirklich eine sehr, sehr gute Freundin ist, kennengelernt. Die hat das auch gemacht und so hat sich das dann
gegenseitig so ein bisschen
gepusht. Die hat jetzt, die ist Weltmeisterin geworden, die Lisa Lynn, meine ich. Und hat jetzt aber erstmal eine Pause eingelegt. Ja. Genau, und das hat sich natürlich dann gegenseitig immer so ein bisschen gepusht. Das war cool, es war was Neues, man hatte ein klares Ziel und dann habe ich Wettkämpfe gemacht. Ja.
Magst du ein bisschen was zu deiner Wettkampfzeit erzählen? Und letztendlich hast du ja dann auch irgendwann für dich einen Schlussstrich gezogen. Also wie ging die Reise dann weiter? Was hast du erreichen können? Warst du mit den Ergebnissen so, wie sie passiert sind, zufrieden? Also ich zum Beispiel kann ja für mich sagen, Corona war für mich so der Wendepunkt hin von, ich widme meinem Leben eigentlich komplett dem Triathlon hin zu, ich baue mein eigenes Unternehmen auf und mein Sport wird zweitrangig beziehungsweise ist nach wie vor elementarer Teil meines Lebens, aber eben nicht mehr das Einzige, was mich so motiviert und Gas zu geben. Wie war das bei dir?
Witzigerweise ganz genauso. Mit der Pandemie hat sich das bei mir auch total verändert. Also vor der Pandemie war eben meine Wettkampfphase, das war so 17, 18, 19 rum. Und da habe ich dann Wettkämpfe gemacht, aber allerdings auch damals in einem anderen Verband, als die Lisa es zum Beispiel gemacht hat. Sie war im Natural Bodybuilding Verband, ich war im DBFV, heißt der Verband. Und die haben eben nicht auf Doping kontrolliert. Also da war es auch durchaus dann mal so, dass neben mir Frauen standen, die eine ganz dunkle Stimme hatten. Und das schon jahrelang betrieben und offensichtlicherweise auch bestimmte Mittel zu sich nahmen, die das irgendwie unterstützen, als Testosteron oder irgendwelche Hormone. Das hat es für mich natürlich erstmal komplett unmöglich gemacht, mit denen überhaupt zu konkurrieren, denn ich habe nie irgendwas genommen. Ich glaube, das Schlimmste, was ich genommen habe, waren Grüntee-Kapseln oder so, auf dem Niveau. Und das war für mich natürlich dann irgendwann auch nicht mehr konkurrenzfähig und auch einfach eine Abschreckung, weil das war für mich so die Schattenseite des Sports. Und da wollte ich niemals landen. Also mir hat diese Vorbereitung total viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, diese ganzen Fitnessstudio-Fahrten, dieses Trainieren, diese Disziplin, die Ernährung, das war für mich eher der Spaß daran, als wirklich der Tag selber auf der Bühne. Der war so Beiwerk. Aber ich war nie so ein richtiges Showgirl. Also viele haben das ja auch total gefeiert, sich dann da komplett aufzubrezeln, den Bikini, das Make-up. Das war so, okay, ich mache das, das gehört dazu, aber es war nicht das, worauf ich hingearbeitet habe, sondern eher einfach so diese Phase und diese Vorbereitung.
Also du hast die Reise genossen oder
der Weg ist das Ziel. Ja, und diese Veränderung, dieses den Körper kennen, lernen oder natürlich auch an dem Tag die Form zu haben, aber eher für mich. Und dann bin ich aber auch Vizemeisterin geworden in NRW. Dann war ich bei der Deutschen Meisterschaft, ich glaube in Wiesloch war die damals. Und da habe ich jetzt aber keine nennenswerte Platzierung gemacht, aber da war es dann für mich auch irgendwann genug. Dann habe ich gemerkt, okay, so läuft das ab und das müsste ich jetzt tun, um noch weiterzukommen. Und dafür war ich einfach nicht bereit, meinem Körper irgendwie langfristigen Schaden zuzufügen oder auch die Veränderung. Außerdem wollte ich auch nie extrem viel Muskelmasse oder sowas haben. Ich war auch eher so diese skinny trainierte Typ. Und da war für mich einfach dann ein Haken hinter. Okay, dann kam die Pandemie noch dazu. Das heißt, da gab es dann die Auflage, du solltest mit Maske auf die Bühne gehen. Das war für mich dann auch so ein totales No-Go, sich so übelst schön zu machen. Und dann sollte man so eine Maske aufziehen. Ja. Dann dachte ich so, nee, das war's jetzt. Und das war witzigerweise auch genau zum gleichen Zeitpunkt. Und dann habe ich einfach so Ende 2019, da fing ich dann nämlich dann auch schon an, hier mein Fitnessfrühstück unter der Hand so ein bisschen zu verkaufen, zu verteilen. Und dann 2020, am 01.01.2020, habe ich mein Unternehmen gegründet und habe diese ganze Energie, vielleicht auch ähnlich wie bei dir, die vorher im Sport und auf der Vorbereitung steckte, habe ich wirklich in mein Unternehmen dann geschoben.
Ja, 100%. Also ich kann da maximal relaten. Bis Corona so alle Energie in den Sport und dann irgendwie die Energie, die ich für den Sport aufgewendet habe, eben daran reingesteckt, das Unternehmen aufzubauen. Bei mir war es nicht der erste, sondern ich war zu dem Zeitpunkt noch sportlicher Leiter in einem Sporthotel. Und Sporthotel war dann logischerweise zu und ich war erstmal arbeitslos und hatte dann halt das halbe Jahr habe ich mir genommen, um mir zu überlegen, okay, willst du wieder ins Angestelltenverhältnis oder willst du es wirklich einmal im Leben selber versuchen? Gab es bei dir auch so einen Prozess, also hin bis zum 01.01.2020, wo du unschlüssig warst oder war das für dich dann, nachdem du die ersten Fitness-Porridge verkauft hast, eigentlich klar wie Kloßbrühe?
Für mich war das klar wie Kloßbrühe.
Geil.
Ich dachte mir, ich mache das jetzt.
Ja.
Ich will das zu 100% und hatte ja auch vorher dann eben schon in so einzelnen Angestelltenjobs gearbeitet oder beziehungsweise auch mit fixen Zeiten. Und das war für mich halt einfach total einschränkend. Und das war für mich auch die negative Motivation, einfach zu sehen, da möchte ich nicht hin. Mhm. Das möchte ich so eigentlich auf keinen Fall. Ja. Wenn ich es nicht schaffe, okay, aber eigentlich möchte ich das nicht für mein Leben. Und deswegen war das für mich halt einfach diese Motivation, okay, ich versuche das jetzt und entweder ich schaffe das oder ich scheitere.
Mhm.
Also schon mit 100%.
Cool. Du hast es vorhin mal ganz kurz angesprochen. Ich glaube, das können wir jetzt noch setzen, bevor wir zum Produkt kommen oder zu den Produkten. Und sicherlich auch für Food-Gründerinnen sehr interessant. Wie hast du dich finanziert? Hast du im Vorfeld schon gespart gehabt? Wahrscheinlich auch schwierig als Studentin. Bist du zur Bank gegangen, hast gesagt, ich brauche einen Gründerkredit? Hattest du private Geldgeber? Wie lief es bei dir?
Also ich hatte natürlich gar kein Geld, weil ich war ja im Studium.
Ja.
Und fast jeder weiß irgendwie, wenn man jetzt nicht großartig arbeitet neben dem Studium, dann reicht es gerade so aus.
Selbst dann, ne, dann reicht es für deinen Lebensunterhalt.
Klar,
ich habe noch Studiengebühren bezahlen müssen, so Wohnung, Erste und so. Selbst das funktioniert nicht.
Nee, da haben mich meine Eltern tatsächlich auch schon immer unterstützt, aber trotzdem war da einfach nicht groß an Sparen zu denken, außer ich hätte jetzt extrem viel noch gearbeitet oder ein duales Studium gemacht, habe ich aber nicht. Das heißt, ich hatte keine Rücklagen, mit denen ich jetzt irgendwie mein Unternehmen hätte starten können. Ich hatte aber den Vorteil, dass ich einen Geschäftspartner damals hatte, für den habe ich dann auch noch gearbeitet. Da haben wir so ein Pilzprotein entwickelt. Also mein Interesse lag tatsächlich auch schon immer dann in diesem Bereich. Und der hatte eine kleine Konditorei bei Siegen und die stand gerade leer.
Mhm.
Und er hat irgendwie so ein bisschen so eine Auslastung dafür gesucht und wusste das halt. Er hat immer gesagt, ja, was ist denn hier mit deinem Müsli? Und meinte halt das Porridge, was ich da halt immer auch mitgebracht hatte. Ja. Meinte, was ist mit deinem Müsli hier? Willst du das nicht abfüllen?
Ja.
Können wir doch machen. Und also so ein ganz innovativer Typ. Und dann haben wir so kleine 3D-Becherchen gedruckt mit dem Volumen, was wir eben brauchten. Das heißt, es gab einen Becher, den hast du einmal in die Haferflocken getunkt, dann hatte der die Menge an Haferflocken, die in eine Tüte musste. Und so haben wir am Anfang die Abfüllung gemacht.
Ja, cool.
Und der hat mir ein Dropshipping-Prinzip ermöglicht. Das heißt, er hat die Zutaten eingekauft für mich und ich habe bei ihm das fertig abgefüllte Produkt verkauft, was auch schon versendet wurde.
Mhm.
Er hat nämlich auch ein Lebensmittelsicherheitslabor noch gehabt, was mir natürlich auch zugute kam, wo auch DHL und Pakete versendet wurden jeden Tag. Und da habe ich mich einfach dran gehängt.
Mhm.
Das war natürlich ein super einfacher Start für ein Produktbusiness. Und ich hatte dadurch den Vorteil, ich konnte erst ein Produkt verkaufen an den Kunden und
bevor
musste ihm erst
musstet.
Dann das Geld zahlen für Shipping, Versand, Zutaten,
Abfüllung.
Das war natürlich mega.
Mhm.
Trotzdem ging das natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann willst du ja wachsen, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Wir hatten damals auch noch keine Tracking-Nummern und gewisse Sachen liefen nicht. Die Kunden haben immer gefragt, wo ist mein Paket? Also nichts war automatisiert, das war ein Chaos.
Ja.
Es gab zwar diese Produkte, die wurden auch verschickt, aber es war trotzdem Chaos.
Mhm.
Das ging natürlich nicht. Und dann ist das Ganze aber gewachsen und dann habe ich mir eine andere Firma gesucht, die auch tatsächlich bis heute noch für mich versendet. Nee, warte mal, da gab es noch einen dazwischen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir eine Firma gesucht, die für mich dann versendet hat und einen Abfüller, an den die Zutaten gehen, weil die ganz ursprünglichen Produkte hatte ich ja in meiner Küche sogar abgefüllt.
Ja klar, offen gesprochen, und das ist, glaube ich, kein großartiges Geheimnis, jeder hat irgendwo in seiner eigenen Küche angefangen.
Ja.
Also,
und ich finde, das sollte man auch tun.
Ja, also ob es jetzt die Monique war, die den ersten Kombucha in ihrer Küche gemacht hat, ob du das bist, alle haben angefangen zu Hause erstmal rum zu experimentieren.
Ja.
Ich habe die Marie von Malund, kennst du vielleicht auch, Gemüseriegel.
Mhm.
Auch die hat zu Hause in ihrer Küche angefangen, Gemüseriegel zu machen. Ne?
Ja. Also. Und das finde ich auch cool, weil so viele erzählen mir dann, ja, nee, dann brauchen wir erstmal 2 Jahre Produktentwicklung hier bei der und der Firma, bei dem Produktentwickler. Und dann denke ich, nein.
Ja, es ist erstmal 50.000 Euro los und es ist dann nichts passiert.
Also wenn du jetzt da irgendein technisches System baust, ja klar, das kannst du nicht zu Hause machen. Aber ein Foodprodukt, wo du die Zutaten eigentlich bekommst, wenn du jetzt nicht die übelst ausgefallene Maschinen dafür brauchst, dann kannst du das auch zu Hause
machen. Ja, und wenn du es jetzt auch nicht in Masse machen musst, ne?
Genau.
Und dann irgendwann natürlich auch die Hygienestandards erfüllen musst, das ist ja gar keine Frage, aber um einen Piloten zu bauen, muss ja nicht irgendwo großartig in eine sterile Produktion und gucken, dass alles passt, sondern da fängst du einfach mal an.
Genau, so sehe ich das auch. Und so habe ich es auch gemacht. Und dann nächster Schritt war für mich halt die Konditorei. Und dann eben großer Abfüller, der halt wirklich dann auch mit so Dosiermaschinen gearbeitet hat, nicht mehr 3D-gedruckte Becher. Und genau, so hat sich das dann aufgebaut. Da brauchte ich aber natürlich ein bisschen Geld für, weil dann konnte ich nicht mehr mit Dropshipping arbeiten, sondern musste halt eine gewisse Menge an Zutaten einkaufen, die da hinschicken und alles in Vorkasse. Und da bin ich tatsächlich auf meine Eltern zurückgekommen. Mhm. Die haben mir dann einfach ein bisschen Geld geliehen.
Ja. Ich finde auch, das ist ein valider Punkt. Offen gesprochen ist es bei mir ganz genauso. Also ich habe von verschiedensten Stellen Geld fürs Fit und Fröhlich bekommen. Zum einen Gründerkredit von der Bank. Sidefact am Rande, ich habe für die Bank einen riesen Businessplan geschrieben, weil wenn du einen Kredit beantragst, brauchst du erstmal einen Businessplan und du hast ja am Anfang gar keinen Plan, wie viel du da reinschreiben sollst, also Umsätze, Entwicklungen und so weiter.
Bestimmt auch Monate dran gearbeitet.
Ja, du liest ja Kaffeesatz, also wirklich. Ich habe meinen Kaffee getrunken und ausgetrunken und unten der Kaffeesatz, den habe ich gelesen, um den Businessplan zu schreiben.
Ja.
Und du erzählst der Bank ja irgendwas, Hauptsache sie sind zufrieden.
Mhm.
Und irgendwann hat die Bank gesagt, ja, also wir können uns vorstellen, ihr Vorhaben zu unterstützen, allerdings mit 50% der angefragten Kreditsumme.
Na super.
Ich auch so, ja klasse. Dann, also du sagst ja erstmal nicht nein, sondern du sagst ja, okay, dann nehme ich halt, was ich kriege und versuche das Ganze ein bisschen kleiner zu starten. Aber offen gesprochen sind dann auch meine Eltern mit eingesprungen, haben gesagt, okay, wir unterstützen. Ich hatte damals auch noch einen Business Angel, den habe ich mittlerweile nicht mehr. Und durch diese drei Säulen letztendlich hat sich meine Finanzierung dargestellt. Und ich finde, es ist total valide, wenn die Eltern die Möglichkeiten haben und sich da jetzt nicht an die Rande ihrer Existenz bringen und du als Gründer oder Gründerin auch noch die Verantwortung hast, also quasi dieses Geld schnellstmöglich zurückzubezahlen, weil deine Eltern sonst auf der Straße stehen, überspitzt gesagt, dann ist es total in Ordnung, auch Geld von Eltern und Verwandten anzunehmen, weil du kannst ja immer sicher sein, du wirst dein Bestes geben, um das auch zurückzubezahlen. Und wenn das dann halt nicht funktioniert, und die Wahrscheinlichkeit ist ja groß bei einem Startup, also 80% in etwa,
ja,
dass man
absolut scheitert,
dann ist es halt so, aber dann werden dir deine Eltern vermutlich auch nicht den Kopf abreißen.
Ja. Ja, und das würde ich tatsächlich auch immer bevorzugen, als allererstes mal auf Eltern, auf Freunde zuzugehen, bevor man wirklich sich dann irgendwie an Institut oder Banken wendet.
Ja.
Und es gibt ja auch ganz viele Förderprogramme in Deutschland. Ne? Ich hatte damals auch zum Beispiel das Gründerstipendium NRW, damals war die Firma noch in NRW. Und das habe ich dann auch genommen. Ich glaube, das waren monatlich auch 1.000 Euro.
Ja.
Auch super, ne? Um sowas
alles
zu starten.
Mitnehmen, alles mitnehmen, was geht.
Ja.
Jetzt haben wir, finde ich, eine richtig schöne und ausführliche Hinleitung hin zu deinen Produkten geschaffen. Also dann stehst du da, hast jemanden, der dropshippt. Was dropshippt der? Wie kamst du auf deine Produkte? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, du hattest eigene Unverträglichkeiten und einen persönlichen Hintergrund, deine Produkte zu entwickeln. Erzähl mal, was für Lykaia-Produkte gibt es heute? Wie kamst du auf den Namen Lykaia? Also wie kommt die Marke zustande? Und was machst du heute?
Also angefangen hat es eben, wie gesagt, mit diesem Protein-Porridge, Protein-Goat-Meal haben wir es dann auch genannt. Das war sogar ein Vorschlag von der Kundin, durch das Ziegenprotein eben das nicht Oat-Meal, sondern Goat-Meal zu nennen.
Das war noch ein richtig cooles Synonym, weil Goat, also Ziege, und ja aber auch Goat für Greatest of All Times.
Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, das hat dann auch eine Freundin zu mir gesagt. Genau, das heißt bis heute so, da kam dann noch eine zweite Geschmacksrichtung.
Das gibt es auch noch, das Goat-Meal?
Ja, das gibt es bis heute, cool. Da kam dann zwischendurch noch eine zweite Geschmacksrichtung mit Maca und Zimt, Maca-Pulver und Zimt. Die haben wir dann aber wieder sein gelassen, weil die Leute wollten lieber Schoko. Genau, dann gab es das Protein, das gibt es auch bis heute, Ziegenprotein, was ja Bestandteil ist von dem Protein-Porridge. Und ein Whey haben wir es genannt, ein Whey-Protein, was wirklich ein Bio-Protein, also ein Bio-Molkenprotein aus Österreich ist, von Weidekühen. Also Fokus war für mich damals, bedingt auch durch meine Fitnesskarriere, halt auf Proteinpulver, auf Fitnessprodukte.
Und ja eigentlich damals vor der großen Proteinwelle, würde ich jetzt mal sagen.
Also ja, oder zeitgleich. Ich muss sagen, auch so Kandidaten hier wie MyProtein oder ESN waren auch damals schon
Foodspring,
ziemlich groß. Foodspring, ja genau, fing dann auch so an. Ja. Genau, da gab es schon viel Konkurrenz. Und witzigerweise habe ich mich am Anfang auch als Konkurrenz von diesen Märkten gesehen, wo sich aber hinterher herausstellt, das ist gar nicht der Markt, in dem ich mich befinde.
Ja.
Sondern der Markt, in dem ich mich befinde, auch noch bis heute, sind Leute wie ich damals, die Unverträglichkeiten haben, die gewisse Dinge in ihrer Ernährung schon ausprobiert haben und einfach festgestellt haben, ich vertrage viele Dinge nicht. Ich muss auf zum Beispiel gekeimte Sachen zurückgreifen oder Ziegenprotein, weil ich Ziegenmilch besser vertrage als Kuhmilch. Und eben ganz spezielle Dinge benötigen, die halt den Alltag einfach vereinfachen. Hm. Und so kamen dann später auch die Pilze hinzu, Vitalpilze oder funktionelle Pilze, wie zum Beispiel Reishi, Chaga, Lion's Mane, haben ganz tolle Auswirkungen auf das Immunsystem, auf Autoimmunerkrankungen auch und können dabei helfen, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und so bin ich damals an die Pilze geraten und mir hat das wahnsinnig geholfen. Also ich hatte verschiedene Dinge. Ich hatte mit dem Darm ganz viel Problematiken, ich hatte Neurodermitis, aber was eigentlich alles so systemisch zusammenhing, würde ich jetzt rückblickend sagen. Und habe dann viel selber experimentiert auch mit diesen Pilzen und die haben mir eben unheimlich dabei geholfen. Dann war da für mich so eine totale Begeisterung für das Thema auch geweckt worden. Und dann habe ich in Dortmund von einem Pilzwissenschaftler, der leider heute nicht mehr lebt, der aber tatsächlich aussah wie Paul Stamets, ein ganz bekannter amerikanischer Pilzwissenschaftler, auch mit so einem langen Bart und also hätte sein Bruder sein können, hat mir diese ganzen Pilzdinge beigebracht, wie ich die Pilze züchte, wie ich die kultiviere, worauf es da ankommt. Oder auch, welche Pilze man im Wald sammeln kann, die zum Beispiel auch schon Funktionen haben können im Körper. Genau, von ihm habe ich ganz viel gelernt. Dann angefangen, meine eigenen Pilze im Badezimmer zu züchten. Neben der Dusche, da war es immer schön feucht.
Ja, also da sind wir ja wieder bei erstmal zu Hause anfangen.
Ja, ich habe definitiv damals alles einfach erstmal ausprobiert und zu Hause gemacht. Und ja, so kamen dann die Pilze hinzu. Ne? Nach Lucaya hattest du noch gefragt.
Genau, ja.
Fällt mir gerade wieder ein. Um das vielleicht kurz noch abzuschließen, also diese Pilze, die integrieren wir jetzt in Produkte, wie zum Beispiel Kakao und Kaffee, den wir ja auch gerade trinken, den Waldkaffee, einfach mit dem Gedanken, wenn ich dir jetzt so einen Pilz dahin stelle und den Pilz kannst du ja erstmal nicht so essen, das sind ja diese Pilze, wenn du in den Wald gehst, die sehen aus wie so Scheiben, die an den Bäumen wachsen und die sind relativ hart, die haben einfach Strukturen, wie zum Beispiel Lignine oder Pflanzenstoffe, die für uns nicht verstoffwechselbar sind. Das heißt, wir müssen hergehen, die Pilze pflücken und extrahieren oder zumindest mal pulverisieren. Und wenn ich dann dir so ein Pulver auf den Tisch stelle und sage, hier, das ist dein Pilzpulver, nimm das mal jeden Tag, ist gut für dich, macht niemand. Ja. Machst du dir vielleicht einmal in einem Smoothie und dann hast du schon kein Interesse mehr dran. Ja. Weil viele von den Pilzen schmecken halt auch so ein bisschen Bitterstoffe und das ist einfach nicht so cool. Und deswegen bin ich hergegangen, habe gedacht, okay, wie mache ich es? Okay, ich integriere das in Produkte, die man sowieso schon kennt. Kaffee oder Kakao und oder veganes Protein haben wir auch mit Pilzen. Und mache es so quasi einfacher für die Leute, das eben fixen Bestandteil vom Alltag zu machen. Das nochmal in Bezug auf die Produkte. Und Lucaya, also erstmal, wenn man ein Startup gründet, das ist ja nicht so einfach, einen Namen zu finden, der noch frei ist, der auch cool klingt.
Das war bei mir wirklich so eine saudumme, Bierlaune wäre jetzt der falsche Ausdruck, weil ich trinke sehr, sehr selten. Aber das war wie so ein Geistesblitz. So, das war plötzlich so da.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, dann könntest du eigentlich mal bei bleiben. Erst war das der Arbeitstitel und irgendwann, je länger ich drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, das passt eigentlich.
Ja.
Wie war es bei dir?
Ja, witzig, dass das auch noch frei ist, ne? Fit und Fröhlich ist eigentlich so.
Ja, es gibt witziger, also es, die eingetragene Wort- und Bildmarke, die besitze ich. Es gibt aber, wenn ihr das mal in den Browser eingibt, Fit und Fröhlich ausgeschrieben, die Domain, das ist eine Sportscheune im Norden. Das sind so, sage ich jetzt mal, ältere Damen, die da so Aerobic-Kurse machen.
Und du hast noch nicht mit denen gepartnert?
Ich hab noch nicht mit denen gepartnert und ich habe auch noch nicht mit denen geschnackt. Aber machen wir vielleicht mal, weil die Domain wäre natürlich schon mal interessant. Ja. Also wenn sie irgendwann mal müde sind und aufhören möchten, dann nehme ich die Domain auch gerne.
Oder ein paar Backlinks.
Oder ein paar Backlinks.
Zu deinem Catering. Ja, genau. Ja, wie bin ich auf Lucaya gekommen? Genau, es war erstmal nicht einfach, was zu finden, was frei ist, was cool klingt, was passt. Meine alternative Idee war witzigerweise Proteinwald, weil damals hatte ich am Anfang nur die Proteine und dann war ich auf einem Event und dann hat man so kleine Namensschildchen bekommen und da stand dann drauf, Jana Baltscheid, Proteinwald. Und ich habe mich so geschämt, weil niemand hat mich ernst genommen mit dem Namen und da dachte ich, nee, das kann ich nicht machen. Und dann hatte ich eine Band, die hat ein Album rausgebracht, das hieß Lucaya. Und in Griechenland gibt es einen Berg, der heißt auch Mount Lykon. Und da fanden früher immer im Mai, witzigerweise auch mein Geburtstagsmonat, Naturfestivals stattgefunden, um halt die Natur zu ehren, für alte Rituale. Und ich fand den Namen von dem Album schön. Ich habe die Band gerne gehört und das mit den Naturfestivals. Und dann dachte ich, okay, Lykaia klingt eigentlich auch cool, nordisch, so das, was ich mache, was mir gefällt. Und alles ist bei mir auch so mit Waldbezug. Und dann habe ich mich eben für Lykaia entschieden und bin immer noch sehr froh drüber.
Und die Band trinkt heute auf der Tour Waldkaffee?
Nee, das stimmt, leider nicht. Nee. Die Band heißt Soen oder so, heißen sie, glaube ich. Und sie hatten nur ein Album.
Ah, so, Lykaia. Und dann, also One Album Wonder, oder wie?
Ja, ich weiß es nicht, aber Lykaia ist ja Lykantroph, bezieht sich ja auch so auf dieses Werwolf-Werden, also daher kommt der Name, glaube ich, auch. Ja.
Finde ich sehr, also klangvoll würde ich es beschreiben, also schön einfach, so ein mystisches Wort würde ich jetzt mal sagen, passt super gut. Got it on your block with that thing, about to let it go.